letzte Woche hat so gut gepasst. Der Text im Johannesevangelium war genau der Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag. Der Marco hat euch dann davon erzählt. Und in dieser einen Woche, vom Palmsonntag bis zum Ostersonntag, ist ja so viel passiert. Ich bin ja froh, dass der Philemon auf die Idee gekommen ist, da diese Timeline zu machen, dass wir das alles sehen. Und im Johannesevangelium sind das 7,5 Kapitel. Und für die werden wir noch eine Weile brauchen. Und trotzdem passt jetzt aber sehr gut der nächste Text nach dem Palmsonntag. Da ist nämlich eine Todesankündigung von Jesus, wo er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, wenn es, dann bleibt es allein, aber wenn es in die Erde fällt und stirbt, bringt es große Frucht. Das ist unser Text heute, Johannes 12, wo er sein Tod und seine Auferstehung ankündigt. Und wir haben ja jetzt in den Liedern haben wir ja gesungen, dass er unser Leben ist, dass wir Wurzeln haben in seinem Wort, dass wir Früchte bringen durch den Glauben und lauter so Dinge. Und es ist so schön, mit euch zusammen das zu singen, dass Jesus auferstanden ist. Aber für die Jünger war das zu dem Zeitpunkt noch komplett ein verschlossenes Buch. Und sie haben überhaupt nicht gewusst, was er meint. Hören wir uns einmal an, was er da sagt. Johannes 12, ich lese ab Vers 23. Da wollen Leute zu ihm kommen und Jesus sagt dann, für den Menschensohn ist die Zeit gekommen, dass er verherrlicht wird. Ich versichere euch, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben, ein einzelnes Samenkorn. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen, eine reiche Ernte neuen Lebens. Wer sein Leben in dieser Welt liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen. Denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren. Und später sagt er dann, Vers 32, wenn ich am Kreuz aufgerichtet bin, wenn ich erhöht werde, werde ich alle zu mir ziehen. Mit diesen Worten deutet er an, wie er sterben würde. Stellt euch vor, Jesus ist jetzt mit seinen Jüngern bei Nantes. Sie haben gerade diesen triumphalen Einzug in Jerusalem erlebt. Die Leute haben ihn als König gepriesen. Und dann sagt er ihnen, dass er sterben wird. Wie reagierst du, wenn ein Freund oder vielleicht sogar ein Mensch, der dir am Herzen liegt, ein Vorbild von dir sagt, dass er sterben wird und das schon vorher war es? Das würde dich sehr beunruhigen. Ist der jetzt selbstmordgefährdet? Ist der verrückt? Warum sagt er sowas? Das war für die Jünger nicht einfach so, aha, ja, sondern das hat sie zutiefst beunruhigt. Und Jesus, so liebevoll wie er ist, hat sich Gedanken gemacht, welches Beispiel, welches positive Bild kann er ihnen geben, dass sie verstehen, dass das jetzt nicht eine Tragik ist, dass das jetzt nicht eine Katastrophe ist, dass das kein Selbstmord ist, kein Aufgeben, kein Scheitern, sondern dass das notwendig ist, dass das für sie notwendig ist, dass dieser Tod nicht etwas ist, wovor er sich fürchtet in dem Sinn, dass er es vermeiden will oder kann, sondern dass das Frucht bringt. Und er bringt dieses Bild von dem Weizenkorn. Und er sagt, das Weizenkorn, wenn es so für sich bleibt, dann bleibt es allein. Ich habe genug mitgenommen, es darf jeder sich 2-3 Körner ausnehmen und während der Predigt jetzt in der Hand behalten, anschauen. Und wir reden dann auch noch, was ihr dann danach damit machen könnt, reden wir dann auch noch. Dieses Weizenkorn. Ihr seht es, für die noch keins haben, ich habe es da eins abgebildet, man sieht es also von vorne und von hinten. Dieses Weizenkorn, das kleine, lebt es? Es lebt schon. Aber es ist in einer Art Tiefschlaf. Es ist nicht aktiv. Gell? Es hat keinen Stoffwechsel, es braucht nichts, es verbraucht nichts. Es ist aber auch geschützt, es passiert ihm nichts. Man hat Weizenkörner gefunden in den Pyramiden, in die Grabbeigaben von Pharaonen, und die Hälfte von denen hat noch gekeimt. So konserviert ist das Leben dort. Sie sind trocken und hart. Wenn man sie essen will, braucht man entweder sehr gute Zähne oder man ist schlau und wagt sie vorher im Wasser ein. Aber dieses Weizenkorn, dieses kleine Korn, das ist mikroskopisch klein, aber das hat Potenzial. Wenn ihr das da anschaut, das kleine Ding da auf der Seite, vielleicht könnt ihr es bei eurem Weizenkorn sehen, das da, das ist der Keim. Das andere, das ist nur praktisch das Fresspaket, das ist der Mehlkörper, von dem das Weizen, die Weizenpflanze dann lebt. Aber das kleine Ding da, das ist der Keim. Dort ist die Pflanze, die Wurzel und auch das erste Blatt angelegt. Alles mikroskopisch klein, es ist vorhanden. Es ist Potenzial da für neues Leben. Und dann, wenn das Umfeld passt, wenn dieses Weizenkorn in die Erde kommt, wenn es Feuchtigkeit hat, wenn die Temperatur passt, wenn dann Licht dazu kommt, dann passiert das Wunder. Es nimmt Wasser auf und es erwacht. Und ich habe euch da einen Spruch hingeschrieben, verändert um zu empfangen. Das ist jetzt ein sehr komprimiert. Die Gedanken, die ich mir gedacht habe zu diesem Weizenkorn, es gibt seine Form auf. Es ist dann kein Weizenkorn mehr. Die Wurzel bildet sich aus diesem Keimling und streckt sich in die Erden, um Nährstoffe und um Wasser aufzunehmen. Das Blatt streckt sich nach oben, breitet sich aus, um Licht zu empfangen. Wir wissen auch, dass Kohlendioxid aus der Luft aufgenommen wird, um dort eben die Zellulose und den Zucker und das alles zu bilden. Und das Weizenkorn selber verschrumpelt, es wird aufgebraucht. Es ist dann nicht mehr da. Es wird verändert, aber nicht einfach so verändert, wie es ihm taugt oder weil es sich in seinem Leben verändern will, sondern es ist verändert, um zu empfangen. Was meine ich damit? Das Weizenkorn, so wie es ist, haben alle? Habt ihr alle? Das Weizenkorn, so wie jetzt es da steht, wie wir es jetzt sehen, das kann nichts empfangen. Das hat keine Organe dafür. Das hat keine Wurzel, das hat kein Blatt. Aber es verändert sich durch dieses Wunder der Keimung dorthin, dass es aufnehmen kann. Dass es empfangen kann und wachsen kann. Und mit dem kleinen Startpaket fängt es zwar an, aber alles, was dann da ist, die ganze Pflanze, das hat das Korn alles empfangen. Das ist aus der Luft, aus dem Boden, das Wasser, das Licht, die Energie. Das ist nicht da. Da drinnen ist nur der Keim. Alles andere ist empfangen. Das heißt, man kann sagen, das Weizenkorn stirbt. Es gibt seine Identität, seine Form komplett auf. Aber es hat dann neues Leben. Das Weizenkorn, das wächst. Das wird nicht so einen großen Weizenkorn, so wie eine Kartoffel. Nein, das wird ganz was anderes. Das wird eine Pflanze, die aber dann viele Weizenkörner drauf hat. Und keins von denen, der da oben ist, ist das, was unten gekeimt ist. Ja, das erste Beste oben bin jetzt dann ich und alle anderen sind so dabei. Nein, das hat sich ganz aufgeben, um Frucht zu bringen. Und es werden ungefähr 150 Kilogramm pro Hektar Weizen ausgesät. Und es werden bei einer guten Ernte 9000 Kilogramm pro Hektar geerntet. Es hat also eine Ähre, ich habe euch ein Bild mitgebracht, auch so eine Ähre hat 25 bis 40 Körner. Aber aus einem Weizenkorn wachsen 2 bis 3 Holme mit Ähren. Das heißt, es ist ungefähr 100-fach, was so ein Weizenkorn Frucht bringen kann. Und das sagt unser Text. Und diese Körner, das ist jedes wieder so ein Weizenkorn. Das kann man jetzt zwar essen, auf das geht es alles nicht ein, aber man kann es auch aussehen und jedes von denen kann wieder so viel Frucht bringen im nächsten Jahr. Sie können gesät werden und das Gleiche durchmachen. Ihr eigenes Kornsein aufgeben, verändert werden, um zu empfangen und 100-fach Frucht bringen. Das ist das Weizenkorn. Warum bringt Jesus dieses Bild? Wo ist das Bild in sein Leben verwirklicht? Schauen wir auf Jesus. Was sehen wir an ihm? Wir wissen von Jesus, dass er in der Herrlichkeit bei Gott gelebt hat. Dass er mit an der Schöpfung beteiligt war. Und dort war er nicht allein oder einsam. Dort war er in vollkommener Harmonie in der Dreieinigkeit. Es hat ihm nichts gefehlt. Er hätte sich das alles zum Nicht-Untern brauchen. Zu uns auf die Welt zu kommen. In Philipper 2, das sind sehr bekannte Verse, dort steht, wie Christus es euch vorgelebt hat, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesen Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Dort ist es beschrieben, wie vollkommen Jesus war und wie sehr er sich erniedrigt hat, wie sehr er sich aufgeben hat und sich hingeben hat. Er stirbt im wörtlichen Sinn am Kreuz, aber er stirbt da im bildlichen Sinn wie das Weizenkorn. Er gibt sich hin, er gibt sich auf. Wir lesen das in der Passionsgeschichte im Garten Gethsemane, wo er ringt mit dieser Bestimmung und sagt, ich fürchte mich vor dem, was vor mir steht, dieses Leiden und der Kreuzestod. Aber nicht dein Wille, nicht mein Wille geschehe, sondern Vater, dein Wille geschehe. Ja? Er sagt oft, dass er nichts tut, was ihm nicht der Vater sagt. Er hat sich ganz hingeben. Er hat, so wie das Weizenkorn, Licht und Wasser und das Kohlendioxid empfängt, wie es sich selbst verändert, um zu empfangen, so hat auch Jesus gelebt. Nicht aus sich aus, sondern er hat alles vom Vater gekriegt. Und er war ganz auf hin orientiert. Wenn ihr sein Leben lest, wie er den Willen Gottes sucht, wie er ins Gebet geht, wie er nicht auf sich schaut, sondern auf andere. Er ist gekommen, um zu dienen und um sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Er ist selber, und das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen eine Veränderung von dem Bild, er ist selber das Wort. Wir lesen das ganz am Anfang im Johannesevangelium schon, dass er das Wort ist, das in die Welt gekommen ist. Er ist in dem Sinn Gottes gute Nachricht. Wir sehen das in Markus 4, dort wo vom Sämann die Rede ist, der Getreide ausstreut auf dem Feld, genau solches Getreide. Und dort ist gesagt, dass es auf die Sterne nicht richtig aufgeht und dass es die Vögel aufpicken, aber dass es auch auf fruchtbaren Boden fallen kann. Und wie dann die Jünger ihn fragen, was das alles bedeutet, sagt er dann, der gute Boden aber meint schließlich die Menschen, die Gottes Botschaft hören und annehmen und reiche Frucht bringen. 30, 60, ja 100-mal so viel, wie gesät wurde. Da haben wir wieder das Bild von dem Weizenkorn, das Frucht bringt, und reiche Frucht, die gleiche Formulierung. Ein bisschen mit dem veränderten Aspekt, dass Jesus jetzt sagt, das ist das Wort, das ausgesät wird. Sein Wort, das Wort von seiner Erlösung und seiner Nachricht. Und die Frucht, die er bringt, das sind natürlich seine Jünger, die Nachfolger, die Menschen, die Jesus erlöst hat durch sein Kreuzestod, die das, so wie wir heute gesungen haben, verstanden haben, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist die reiche Frucht, die er bringt. Und das Besondere an den Früchten ist, die bleiben nicht nur Früchte, sondern die können auch ausgesät werden. Die können auch selber wieder Frucht bringen. Ihr könnt selber wieder Frucht bringen. Da fällt dann natürlich sofort ein, was der Paulus dem Timotheus schreibt, der Vers 2. Timotheus 2, Vers 2, einer, den man sich leicht merken kann, wo es um die Multiplikation geht. Was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig sind und fähig sind, andere zu lehren. Da geht es nicht nur darum, dass wir von Jesus reden und dass Menschen Jesus finden, sondern dass die dann auch fähig sind, das Gleiche wieder zu tun. Die Multiplikation. Und sein Tod am Kreuz war kein Unfall. Das war nicht jemand, der sagt, ich schaff's nicht mehr. Ich muss aufgeben. Ich habe so viele Feinde, keiner glaubt mir. Die Römer sind so stark, die Juden sind gegen mich. Wahrscheinlich werden sie mich bald erwischen. Das war niemand, der aufgeben hat. Sondern, und es war kein Verzweiflungstod, sondern es war, und damit blagen wir uns ein bisschen, es war vorherbestimmt von vorher. Der Petrus beschreibt das in seinem ersten Brief. Ich habe euch die Stellen da alle hergeschrieben. Das ist jetzt 1. Petrus 1, ab Vers 18. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von euren früheren Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Schon vor Erschaffung der Welt wurde er dazu bestimmt, doch erst jetzt am Ende der Zeiten ist er für euch erschienen, sodass alle ihn sehen. Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen. Und weil Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott. Vor Anbeginn der Welt hat Gott Jesus dazu bestimmt, unser Opferlamm zu sein. Ist das nicht unbegreiflich? Schauen wir jetzt auf uns selber, wir als Nachfolger Jesus. Wie betrifft uns dieses Bild vom Weizenkorn? Wenn wir jetzt noch einmal unseren Text in Johannes 12 anschauen, dann sehen wir, dass da nicht nur von Jesus und dem Weizenkorn die Rede ist, sondern direkt danach spricht er uns an. Für den Menschensohn ist die Zeit gekommen, dass er verherrlicht wird. Ich versichere euch, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben. Ein einzelnes Samenkorn. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen. Das sind jetzt wir. Eine reiche Ernte neuen Lebens. Und jetzt spricht er uns an. Wer sein Leben in dieser Welt liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen. Denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren. Er hat das noch etwas deutlicher oder mit einem anderen Aspekt in Markus Kapitel 8 gesagt. Auch da kündigt er seinen Tod an und sagt dann, Jesus wandte sich an seine Jünger, wandte sich um, sah seine Jünger an, na, jetzt bin ich im falschen Vers, 34, danach. Dann rief er seine Jünger und die Menge zu sich. Wenn jemand mir nachfolgen will, sagte er, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, dabei aber seine Seele verliert? Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Wir sehen da, dass er seine Jünger auch anspricht und ihren Leben an dem, was sie selber vorhaben und selber tun wollen, nicht festzuhalten, sondern ihr Leben hinzugeben für ihn. Auch die Taufe ist eigentlich ein Bild für diese Hingabe. Ich weiß nicht, ob das euch allen klar ist, wir werden ja wahrscheinlich auch heuer wieder eine Taufe haben. Römer 6, ab Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Christus Jesus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinen Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in ihrem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünden mehr. Wir sind also auch aufgerufen, so wie ein Weizenkorn zu sterben. Nicht zu scheitern, nicht uns selbst umzubringen, auch nicht einmal ans Kreuz zu gehen, so wie Jesus das gemacht hat, weil er gesagt hat, sein Opfer reicht für alle, sondern unser Leben aufzugeben und hinzugeben für Jesus und für die gute Nachricht. Und diese Frucht, die wir bringen, das kann ganz was Kleines sein. Das kann ein Gedankenanstoß sein, den du deinen Nachbarn gibst. Das kann ein guter Wunsch sein. Das kann ein treuer Dienst sein, den du tust. Im herrlichsten Fall ist es ein Mensch, der wegen dir zu Jesus findet und ewiges Leben hat. Aber wir wissen nicht, was alles dazu beiträgt. Und die Früchte brauchen Zeit zum Reifen. Ah, das Weizenkorn muss zuerst empfangen. Es muss sein Blatt aufspannen. Es muss seine Wurzeln gründen, bevor überhaupt eine Frucht ansetzen kann. Also es geht um die Hingabe und die Frucht folgt aus dem. Und das ist jetzt die Frage an die. Willst du lieber ein trockenes, hartes Weizenkorn im sicheren Vorratssack in der Speisekammer sein? Dann wirst du dort allein bleiben. Unsere Bestimmung und Berufung ist es auch nicht, ein wunderschönes, großes Weizenkorn zu werden, sondern es ist Frucht zu bringen und Salz und Licht zu sein. Das ist die letzte Stelle, die ich hergeschrieben habe, aus der Bergpredigt, Matthäus 5. Ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, weil es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem ungestülpten Gefäß. Stellt es lieber auf den Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit sie alle sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Wenn du im Salzstreuer bleibst, wenn du unterm Scheffel bleibst, dann kannst du nicht Licht und Salz sein. Wenn du dein Leben nicht hingeben willst, sondern so bleiben willst, wie du bist, dann bleibst du als Weizenkorn da allein. Es gibt kleine und große Früchte und sie brauchen Zeit. Und der Sämann in dem Gleichnis, der weiß auch, dass nicht jede Frucht aufgeht. Nicht jedes Wort, was du ausstreust, nicht jede Tat, die du tust, wird bemerkt und führt zu ewiger Frucht. Das weiß Jesus, das sagt er auch. Aber es gibt die Verheißung von dem guten Boden, von dem Menschen, der bereit ist in deiner Umgebung, von dem Menschen, der vielleicht 10 Jahre später bereit sein wird, aber heute von dir etwas hört, was ihm dann einfällt. Es gibt diese Verheißung, dass es Frucht gibt. Du kannst diese Weizenkörner, die du hast, anstatt dich bitten, lass sie jetzt nicht da liegen, weil du musst sie irgendwer später dann aufkehren. Und die sind klein und die verstecken sich gut. Die sind ganz harmlos. Du kannst sie in den Hosensack stecken, du kannst sie in deine Brieftaschen tun, du kannst sie in deine Handtaschen versenken, irgendwo ganz unten. Es wird gar nichts passieren. Aber wenn du ein wirkliches Osterwunder erleben willst, dann hol es daheim raus. Und ob du das heute vergisst, ist ganz egal. Du kannst es in einem Monat noch machen. Oder nächstes Jahr. Oder in 10 Jahren. So ist das Weizenkorn. Du kannst es rausholen und du kannst ihm Erde und Licht geben. Und du wirst das Wunder sehen, dass das Weizenkorn sich verändert, um zu empfangen. Dass es sich komplett aufgibt, aber Frucht bringt. Und wenn es gleich groß ist, was die kurz frisst, kann es sein, dass es bei dir nicht so gut ist wie im Acker, aber schau dir das an. Schau rund um die. Der Frühling ist die beste Zeit zu sehen, was Jesus mit dem Bild gemeint hat. Dass das Weizenkorn sich hingibt. Er hat das für uns getan. Wir können das für andere tun. Amen. Der Herr ist auferstanden.